Herzlich willkommen beim Podcast Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier bekommst du Inspirationen und Impulse für ein inklusiveres Miteinander direkt auf deine Ohren. Zu Alles Inklusion lade ich Menschen ein, die mich zu den unterschiedlichsten Facetten und Aspekten von Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit und Vereinbarkeit beeindrucken und inspirieren. Menschen, die uns ihre persönliche Schatzkiste öffnen und uns, so der Plan, in jeder Folge Inklusionsschubser mitgeben. Mein Name ist Frank Rusko und los geht's. Ja, servus, grüezi und all Gute zum heutigen Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Kawa Yunosi. Ich darf dich heute ganz herzlich begrüßen und es ist wahrlich etwas Besonderes für mich. Wir zwei sind ja bei der Charta der Vielfalt aktiv, du als Geschäftsführer und ich im Vorstand. Beruflich sind wir uns das erste Mal begegnet noch, ich glaube, das war knapp vor Corona, da wurdest du ausgezeichnet als vorbildhaftes Beispiel eines Personalchefs zum Thema Vereinbarkeit für Väter und ich als Organisator eines Väternetzwerks. Da haben wir uns das erste Mal sozusagen auf beruflicher Ebene auch wirklich in Präsenz gesehen. Und ja, ich starte immer den Podcast mit einer kurzen Vorstellung. Bei dir in der Tat muss ich wahrscheinlich einiges weglassen und am Ende, wenn ich mit meiner kurzen Vorstellung fertig bin, Kawa, dann darfst du das gerne ergänzen.
Gern.
Aber Kawa, du bist Jahrgang 75, geboren in Kabul. Mhm. Mit 13 Jahren aus Afghanistan mit Zwischenstation in Indien nach Deutschland geflohen. Zeitsprung, Abi gemacht, Besitzer eines Zeitschriftenladens, Besitzer eines Kiosks, dann Jurastudium, Konzernkarriere bei SAP von 2009 bis 2023 bis zum Personalchef in Deutschland und damit einhergehend am Ende globale Verantwortung als Head of People Experience. Mhm. Ende September diesen Jahres bist du dann auch als Buchautor aktiv geworden mit dem Buch Die große Potenzialverschwendung. Da kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Und seit wenigen Monaten bist du Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Charta der Vielfalt. Du lebst mit Ehefrau und Sohn in Waldorf. Jetzt hätte ich bald gesagt Bad Waldorf. Nein, es ist Waldorf in Baden-Württemberg. Mhm. Ja, soweit in aller Kürze. Gibt es was aus deiner Sicht zu ergänzen, was du gerne dabei hättest?
Also lebenslauftechnisch nicht. Also perfekt, vielen Dank. Du kennst mich besser als mich allmählich. Aber ich, anfangs, wo wir uns kennengelernt haben, ich habe noch mal kurz geguckt, dass wir haben sogar vorher uns kennengelernt, nämlich beim Unternehmensforum.
Ah, okay.
Das war in Berlin am Kanzleramt, nicht am Kanzleramt, der Nähe von Kanzleramt. Ich kann mich an die Räumlichkeiten erinnern. Ich kann mich an dich erinnern. Finster und so, ich weiß nicht, wo das war. Jedenfalls, das war vor Väter Summit von Volker Beisch. Also.
Stimmt, aber waren wir da nicht sogar in Waldorf bei euch mit dem Unternehmensforum? Aber gut.
Das war dann danach.
Das war danach.
Das war dann irgendwann danach. Das war in Berlin, ich weiß nicht, wo wir waren. Egal. Jedenfalls vielen Dank für die Einladung. Passt. Ich bin gespannt, was wir im Gespräch, nicht nur, dass wir nicht nur nach hinten schauen, sondern auch nach vorne vor allem, was die unsere Themen angeht. Und ich freue mich darauf.
Ja. Kawa, wahrscheinlich ist die Frage nicht zu beantworten. Ich stelle sie dir trotzdem. Hm? Wie viele Interviews und Podcasts hast du denn alleine dieses Jahr geführt oder gegeben? Kannst du das etwa abschätzen?
Kann ich nicht wirklich, aber ich habe aktiv Podcast-Aufnahmen zurückgefahren. Ich habe selbst einen Podcast, was ich einmal in der Woche mache mit dem Chris Zöller von Insta for the CEO. Hm. Und deswegen mache ich, wenn... entweder ist es etwas, was unsere Themen betrifft, also Charta-Themen und sowas, da bin ich immer gern dabei.
Ja.
Aber ansonsten, wenn es um meine Person geht und andere Themen, habe ich stark zurückgefahren.
Okay.
Ich muss auch was Message haben zu sagen. Ich will nicht einfach nur senden und mal das Gleiche und Leute sagen, sondern irgendwas muss sein, was auch für die Menschen Mehrwert bietet.
Ja.
Und als du gefragt hast, habe ich gesagt, also bin nicht mit Frank, mit wem sonst.
Vielen Dank, Kawa. Ja, ich möchte unsere gemeinsame Zeit nutzen, um den Mensch Kawa näher zu kommen und unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit zu geben, dein Streben und dein Wirken besser nachvollziehen zu können. Und ich steige mal mit meiner ersten Frage ein und ich bin gespannt. Was ist der Mensch? Kommt dir die Frage im Zusammenhang mit dem Namen Franz Buchtetis bekannt vor?
Oh, jetzt muss ich mich outen. Leider nicht.
Nein? Dann helfe
Nein,
ich,
das
dann
ist gar
helfe
nicht von
ich,
dir.
dann
Siehst du,
helfe.
allein deswegen hat der Podcast mit dir sich gelohnt. Ich wusste,
Dann helfe ich
ich
dir.
lerne immer von dir, ja.
Was ist der Mensch? Ist ja die zentrale Frage der Philosophie. Und in seinem Buch Schlüssel zur Philosophie.
Ach nein, so heißt der Typ.
Ja.
Ich kenn das Buch, die Cover kann ich sagen, es ist rot, ne, so mit weißer Schrift da drüber. Ich habe mir den
Ja.
Namen, ach, nicht gemerkt. Mein Gott, ist ein Schande. Tut mir leid,
Ach, das
wirklich.
ist doch völlig okay. Was bedeutet dir dieses Buch und wie beantwortest du dir die Frage heute? Was macht für dich den Mensch aus?
Wo soll ich jetzt anfangen? Also, das Buch bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich habe da an dem Buch nicht nur Deutsch gelernt, über 1,5 Jahre lustige Formulierungen kennengelernt, sondern auch war eine sehr gute Einführung in Philosophie. Ich weiß nicht, ob es das Buch noch gibt, in Büchereien oder ob man es noch erwerben kann. Und hat mir auch erlaubt, die Urfragen zu stellen, was ist ein
Ja.
Mensch, was macht ein Mensch aus, wo geht der Mensch, und dann auch in religiöse Bereiche einzutauchen, und hat mich sogar inspiriert, auch Deutsch als Leistungskurs zu nehmen, obwohl ich nur damals, glaube ich, 3 Jahre in Deutschland war. Also, es hat für mich diese wissenschaftliche Denkweise erweckt, was ich nicht kannte, diese
Ja.
Neugierde, sich mit Fragen zu beschäftigen, die nicht, mit denen man nicht alltäglich ist, begegnet wird oder konfrontiert wird. Weil auch das ist eine Kunst, Müßiggang betreiben zu können, trotz allem Hektik und was auch immer, einen Schritt zurückzugehen,
Ja.
zu reflektieren und den Sinn des Lebens in Frage zu stellen. Und das war. Und dann eine andere Erkenntnis ist, dass man jetzt nicht alles von neuem anfangen muss. Es gibt viele kluge Menschen, die sich schon mit vielen Themen beschäftigt haben. Von den Stoikern angefangen, Epikureer und wie auch immer, so dass man erstmal mit dem anfangen kann, was es schon gibt,
Ja.
und davon inspirieren lassen kann, aber nicht einigen und auch nicht in Tunnelblick bekommen, also in Tunnelblick sich fangen lassen muss, sondern trotzdem in Frage stellen kann. Also daher, wenn ich an das Buch denke, du siehst, ich versuche in Erinnerung zu schwelgen, da habe ich, glaube ich, Bock, ich werde es mal besorgen, über Weihnachten nochmal da ein bisschen eintauchen, weil es ist
Ja.
schon lange her, als ich bei meinen Freunden, der alten Philosophen der Antike und auch des Mittelalters, verweilt
Ja,
habe.
dann
Wie sieht es
schauen
bei
wir.
dir aus? Hast du mit Philosophie irgendwie Berührungspunkte gehabt oder
Ehrlich gesagt, wenig bis gar nicht, nein.
bisschen
Ich hatte
dreckige Philosoph?
zwar auch Deutschleistungskurs, aber mein Favorit war da
Woran erinnerst du dich bei dem
mein Favorit war
Leistungskurs
eher
Deutsche Welt?
Faust. Faust.
Willkommen im Club. Eins
Ja,
oder
also
zwei?
eins, eins. Genau. Nee,
Verstehen
also
wir.
von daher, dass den Faust, den habe ich wirklich gemocht.
Echt?
Ja, wirklich,
Okay.
ja. Ja, wenn ich mir so deine Lebensgeschichte ansehe, dann ist da folgendes Motto auch mehrmals aufgetaucht. Wahrheit vor Mehrheit vor Hierarchie. Wie kam es für dich zu diesem Motto und was bedeutet es für dich in deinem Alltag? Also Wahrheit vor Mehrheit vor Hierarchie.
Ja, also Hierarchie habe ich noch hinzugefügt, während Wahrheit von Mehrheit ist natürlich nicht Erfindung von mir, aber es drückt sehr gut aus, gerade in der aktuellen politischen Kontext, weil häufig man die Mehrheit mit der Wahrheit verwechselt und auch sagt, wenn die Mehrheit das will, dann ist es auch okay.
Ja.
Sei es bei den Wahlen, sei es bei politischen Meinungen etc., weil auch häufig wird Demokratie mit Mehrheit zusammengesetzt. Das wäre das so die Diktatur der Mehrheit.
Ja.
Und dieser Spruch, der natürlich ein bisschen meinen juristischen Background auch ein bisschen unterstreicht, macht klar, ja, in der Demokratie herrscht Mehrheitsprinzip, aber das Mehrheitsprinzip wird das eingeschränkt eben durch die Wahrheitsprinzip. Sonst würde ja Minderheitsschutz ja nicht funktionieren, Minderheitsregeln würden nicht funktionieren, wenn es immer danach ginge. Und deswegen ist es auch nicht legitim, wenn zum Beispiel ein Autokrat, der offensichtlich Menschenrechtsverletzungen begeht, aber trotzdem im Rahmen von freien Wahlen die Mehrheit bekommt. Dadurch wird ja das Handeln moralisch nicht gerechtfertigt, weil es ja
Ja.
faktisch immer noch Menschenrechtsverletzungen etc. begeht. Und an sich ist es naheliegend, ich stelle aber auch in Diskussionen fest, auch in Social Media, dass es bei allen, dass das noch nicht das durchgedrungen ist. Auch in
Ja.
Verbindung mit AfD wird häufig darüber, dass deren Forderungen legitimiert, ja, die haben nun mal die Wahl gewonnen. Wenn die Mehrheit dafür zugestimmt haben
Ja.
oder 30%, dann
Ja.
muss es auch geschehen. Und dann
Okay.
sagen wir, nee, dafür gibt es ja die Gerichte.
Ja.
Also jetzt gibt es Grundgesetz, die das Ganze dann nochmal einschränkt auf das Thema Mehrheit. Und Hierarchie habe ich hinzugefügt, weil im Unternehmen natürlich sollte auch diese Grundsätze eigentlich herrschen, wenn die psychologische Sicherheit herrscht im Unternehmen, dass man nicht nur geradeaus exekutiert, okay, das Wort finde ich nicht so gut,
Ja.
geradeaus einfach das macht, was der Vorstand oder die Geschäftsleitung will,
Ja.
sondern eigentlich müsste man eine Unternehmenskultur haben, wo die Menschen sagen, schön und gut, dass es von oben kommt, aber ich habe Bedenken, wir sollten anders machen, wie auch immer, weil es nicht im Interesse der Kunden ist, im Interesse der Mitarbeiter und im
Ja.
Interesse des Unternehmens. Und das muss gegeben sein. Und das habe ich selbst in meinem Wirken, nicht nur bei SAP, sondern auch viel früher, auch als mein Motto genommen, dass
Ja.
ich entweder das mache, nicht weil ich störrisch bin oder so, sondern was im Gesamtsinn des Unternehmens ist, oder halt nicht. Und da führt auch dazu, also einerseits macht er einen auch ein bisschen frei,
Ja.
also dass man nicht seine Werte verraten muss, aber auch führt manchmal auch so mehr also so schwierigen Situationen, als ich bei Vodafone damals gearbeitet habe, schon lange her. Da haben wir schon einen Filialleiter gehabt, der wirklich nicht nach den modernen Grundsätzen geführt hat, sagen wir mal so, auch nicht nach den
Okay.
Grundsätzen von damaligen Unternehmen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ohne mich. Hab dann gekündigt, bin nach Hause, habe erstmal einen
Ja.
Ärger bekommen meiner Frau. Du mit deinen komischen Regeln und Prinzipien, deswegen bist du mit den Mietzahlen von heute auf morgen raus.
Ja.
Ich war ja noch mein Studium, das war eine andere Zeit. Wir haben dann am Ende trotzdem mit dem gleichen Filialleiter eine gute Lösung gefunden, beziehungsweise wir haben es ausgesprochen. Aber das prägte mich und das ist immer noch so. Also ich finde, das sollte eigentlich idealerweise das Motto von allen eigentlich sein.
Also im Prinzip eine Speak-up-Culture auf Basis einer psychologischen Sicherheit im Unternehmen.
Richtig. Und dass man selber auch, jeder Mensch ist, sollte eigentlich die Hand hochheben, wenn er der Meinung ist, dass bestimmte Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Weil ich finde fast, kann ich sagen, die größte Gefahr für die Gesellschaft, für die Demokratie, für den Zusammenhalt sind eigentlich nicht nur diejenigen, die das Ganze zerstören wollen, also offen,
Ja.
sondern eigentlich diejenigen, die gleichgültig sind, aus
Ja.
welchen Gründen auch immer, die keine Stimme, die Stimme nicht erheben, weil das stärkt dann mittelbar natürlich gerade diese radikalen Kräften.
Die sogenannte schweigende
Und
Mehrheit.
die schweigende Mehrheit, das gibt es in der
Ja,
U-Bahn, wenn da irgendwas
ja.
passiert, das gibt es auch Unternehmen, gibt es in Team-Meetings, die findet man überall. Und ich sage, lieber eine Meinung haben, die vielleicht kontrovers ist, die vielleicht auch nicht politisch korrekt ist, lieber, aber trotzdem, man hat eine Haltung. Als gar keine Haltung zu haben, weil
Ja.
Gleichgültigkeit ist der Tod von jeglichem Zusammenhalt.
Was wir ja oft im betrieblichen Alltag erleben, das sind ja so verschiedene Strategien, um, wenn man sich halt nicht sicher fühlt und wohlfühlt und angenommen fühlt, zugehörig fühlt, sein Selbst, sein Ich irgendwo zu verstecken, um es jetzt mal so auszudrücken. Und da ist mir bei dir in deiner Biografie eine Sache aufgefallen, dass du dich als Kolumbianer sozusagen ausgegeben hast und nicht als geflüchteter Afghane sozusagen. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, wenn du die beantworten magst, was hat denn für dich den Unterschied ausgemacht zwischen dem afghanischen Flüchtling, Geflüchteten und dem Kolumbianer? Was hat dich da sicherer gemacht?
Ja, also jetzt weiß ich, das nennt sich Herkunftsscham. Ich,
Ja.
ehrlich gesagt, ich bin geflüchteter Afghaner, habe ich befürchtet und teils auch erlebt. dass man in die Schublade gesteckt wird, Wirtschaftsflüchtling. Damals gab es zwar keinen Taliban zur damaligen Zeit, aber trotzdem Krieg. Sozialhilfe hört man heutzutage wenig, aber
Ja.
damals war auch so ein Riesenthema, 1991 und so. Und wenn man gerade 14, 15 ist, will man wirklich mit allem in Verbindung gebracht werden, aber nicht damit. Und Kolumbien war, glaube ich, ein bisschen Zufall. Einerseits, weil ich das Land cool fand, glaube ich. Finde ich immer noch cool, obwohl ich nicht dort war. Bis
Ja.
jetzt jedenfalls nicht in meiner Heimat, da will ich nicht mal irgendwann hin. Und auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit gering hielt, dass ich einen Kolumbianer oder eine Kolumbianerin im Alltag begegne, wo ich dann über das Ganze droht, entlarvt zu werden.
Ja.
Und das ist auch bis auf einmal gut gegangen. Also einmal nur beim Handyverkauf hat sich herausgestellt, dass jemand aus Kolumbien kam, da musste ich eine Notlüge finden. Aber ansonsten in allen Situationen bin ich gut weggekommen, ohne
Ja.
großartig erklären zu müssen. Und dann 20, ich glaube 14 oder so,
Ja.
war dann die Zeit, oder 15, wo ich dann mich getraut habe, auch nach vielen Überlegungen hin und her mit meiner Frau und was das bedeutet, auch beruflich, wenn es in die Ende rumspricht, und weil 2015 war, Afghanistan hat auch nicht so ein Image und Geflüchtete
Ja.
auch immer sagen, das ist ja super. Aber ich habe den Schritt gemacht, da bin ich auch, dafür bin ich auch Bernd Freitag ein bisschen dankbar von FAZ, weil der hat mich proaktiv angesprochen, ob ich das nicht machen würde. Meine Lebensgeschichte wäre auch für viele eine Inspiration, da habe ich gar nicht gedacht. Und dann habe ich nach ein bisschen hin und her überlegen, meine Frau gesagt, okay, ist ja nur eine Verzettel,
Ja.
nur wir
Ja.
gucken, dass was passiert. Und als es dann raus war, war, boah,
Ja.
so viele haben sich gemeldet, ein Mensch in meiner Situation, vergleichbare Situation.
Ja.
Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, was bedeutet, unbewusst oder bewusst ein Vorbild zu sein. Also ich hatte selber nicht wahrgenommen als Vorbild mich, sowieso nicht, bin dann nur meinen Weg gegangen. Aber was es
Ja.
für die anderen Menschen ausmacht, so jemand wie sich selber zu sehen in Bereichen, wo die selber vielleicht nie gedacht hätten, dass die dort irgendwann mal hingehören würden oder schaffen würden, in Gänsefüßchen.
Ja. Als Mensch, Kawa, mit deiner Lebensgeschichte, der Flucht mit 13 Jahren nach Deutschland. Wie erlebst du momentan das Geschehen in Syrien mit dem Sturz des Assad-Regimes? Macht das was mit dir, in dir?
Ja, teilweise kann ich mich sehr gut daran erinnern, als 2001, nach dem schrecklichen, 2002 war das, glaube ich, Attentat 9/11 in den USA, die Taliban
Ja.
gestürzt wurden, gab es auch so eine Aufbruchsstimmung. Endlich geht's los, gibt eine Durchbrechung des jahrzehntelangen Teufelskreislaufes, das dann geht bergab und wir können alles zurückgehen und leben. Wir wissen das Ende, die Enttäuschung, wie es gekommen ist. Und deswegen ist es auch ein vorsichtiger Optimismus und Genießen, weil wir wissen auch von anderen arabischen Ländern, wo die Diktatoren gestürzt wurden, wie es am Ende dann wieder doch geendet hat. Wir hoffen, ich hoffe, ich drücke wirklich die Daumen, dass in Syrien sowohl die Syrerinnen selbst gelernt haben, als auch die internationale Gemeinschaft, dass man alles daran setzt, dass das Land nicht auseinanderfällt, nicht in Bürgerkrieg fällt, nicht in Islamismus fällt.
Ja.
Und auf der anderen Seite finde ich diese verfrühte Debatte natürlich um Abschiebung zum Teil auch beschämend, wenn es sogar von demokratischen Parteien Weltbilder transportiert werden, wo man direkt 1 Tag oder 2 Tage danach sagt, ja gut, die Straftäter oder die nicht so gut integriert sind, die kann man ja schon mal abschieben,
Ja.
als wären deren Leben weniger wert als die der anderen. Also entweder das Land sicher, dann sollen
Ja.
alle, die kein Schutzbedürfnis hier haben, rechtlich auch zurückgehen. Oder ist es nicht sicher, dann gilt das auch für Menschen, die nicht gut integriert sind, was das auch immer sein mag. Das ist nicht
Ja,
meine
ja,
Formulierung.
ja. Ja, das ist in der Tat eine, boah, ziemlich moralische Frage,
Ja.
die sollte man nicht wenige Stunden nachdem ein Diktator gestürzt wurde, so angehen. Das glaube, das den Gedankengang, den teilen wir an der Stelle. noch mal ein kleines Abtauchen in die Philosophie. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat folgendes Zitat geprägt: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So, jetzt nehmen wir die Folge am 17. Dezember auf, diesen Jahres. Also wir sind schon relativ weit am Ende des Jahres. Ich habe gelesen, dass dir dein Vater auf den Weg mitgegeben hat: Denk an morgen, nicht an gestern. Nach diesem intensiven Jahr, wie ist denn dein aktueller Lebensmodus? Vorwärts leben oder rückwärts verstehen? Oder kannst du das für dich so gar nicht trennen?
Also rückwärts verstehen, klar, das gehört dazu. Thema Reflexion jetzt gerade um diese Jahreszeit zwischen den Jahren nimmt natürlich die Intensität zu, weil man auch die Zeit hat zu reflektieren. Die vergangenen Monate, sowohl privat als auch beruflich. Aber das ist nichts, was ich jetzt nur am Jahresende mache, sondern ich versuche auch regelmäßig zu reflektieren und Review passieren zu lassen. Aber in meinem Grundmodus ändert sich nichts, weil es auch mittlerweile so in mein Unterbewusstes reingegangen ist, dass ich in der Tat gucke, was kommt und nicht im Zorn der Vergangenheit mich so sehr festhalten. Es ist wichtig, dass man die richtige Balance findet. Die Vergangenheit prägt natürlich die Gegenwart und die Zukunft, dass man nicht komplett immer abspaltet, sondern versucht, eine gute Integration hinzubekommen. Und dieses Jahr, also 24, war für mich nach 15 Jahren, also beruflich gesehen 15 Jahren Corporate-Welt, ein Umbruchjahr, ein Brückenjahr, und ist es immer noch nach wie vor. Die Eindrücke sind ein anderer. Du bist auch, wie lange warst du bei Sanofi?
Ja, über die
20?
vielen Jahre mit verschiedensten Verträgen, ja, von 87 an bis Mitte des Jahres,
Wahnsinn, Wahnsinn. Also du kannst ja ein bisschen nachvollziehen, wenn man dann so eine Umgebung, es ist nicht nur die Arbeit, nicht nur Kollegen, es ist schon fast eine Ersatz, also nicht Ersatzleben, sondern ein Lebensstil mit Kollegen etc. Woanders geht, du bei dir bei ZDF und ich bin bei Kater und so. Das ist schon etwas, wo eine Phase ist, was ich auch manchmal versuche bewusst zu genießen, weil das ist die Phase, wo man die Komfortzone verlässt und man neue Menschen begegnet, die Routinen aufbricht, und das gibt auch dem Gehirn, ich merke auch richtig Schub, dass man mit Themen sich befasst, mit denen man früher nicht befasst hat, befassen konnte, mit anderen Menschen. Das genieße ich wirklich und ich freue mich daraus für 2025 auch Energie zu schöpfen. Du weißt ja, wir haben einige Themen diskutiert, was wir es gerade nächstes Jahr auf die Beine stellen wollen. Gleichwohl versuche ich diesem Treiben von meinem Gehirn, unserem Gehirn Einhalt zu gebieten, dass wir nicht die Vergangenheit verklären, weil unser Gehirn tendiert nämlich dazu, immer kohärente Geschichten zu machen aus der Vergangenheit, die Lücken ein bisschen zu schließen, so elegant, das mal bewusst Einhalt zu gebieten, und da helfen natürlich Freunde, in meinem Fall natürlich auch meine Frau. Ihr entgeht nichts, ihr kann ich auch nicht schön reden oder so, und deswegen ist auch mir sehr wichtig, dass ich sehr viel mit ihr auch rede und reflektiere. Das hilft sehr.
Ja, wer es jetzt von den ZuhörerInnen noch nicht weiß, ihr seid ja auch schon sehr, sehr lange verheiratet, direkt nach dem Abi, wenn ich
Sehr,
das
sehr
richtig
lange, genau.
recherchiert habe, also
Über 30
insofern
Jahre, ja.
über 30 Jahre. Ich habe jetzt noch mal eine Frage aus dem Retrospektivladen. Wenn du dich im Geiste jetzt mal umdrehst, 35 Jahre zurückblickst, welches der nachfolgenden vier Worte ist dir dann am nächsten? Erleben, durchleben, überleben oder erreichen?
Erleben, zwischen Erleben und Überleben kann ich mich nicht so ganz entscheiden. Und wenn ein bisschen Zeit ist, die Frage von Perspektive, und Überleben und Erreichen, das kann auch manchmal synonym sein, was mir später so klar wurde in Reflexionsmodus. Manche Sachen kann danach aussehen, als ob man was erreichen wollte, also ob man immer nach oben und kletternde Karriere und so weiter und so fort. Aber es kann auch aus der Perspektive der anderen weniger der Drang nach sein nach oben und höher weiter. Es kann aber auch ein Kampf ums Überleben sein, um nicht unterzugehen, um nicht zu übersehen zu werden, um nicht durch unbewusste Vorurteile oder andere Sachen nie wahrgenommen zu werden oder aktiv
Ja.
sogar so benachteiligt zu werden. Und das habe ich häufig dieses Gefühl, also dieses Gefühl gehabt, aber ich habe es nicht für mich benennen können. In
Ja.
dem jeweiligen Moment, ist das Überleben oder ist das Streben?
Ja,
Also
okay.
Streben im
Ja.
Sinne von ich gezielt, ich will dahin und
Ja.
mache alles, oder ich versuche zu strampeln, nicht unterzugehen, aber ein Beobachter, der an der Seite sitzt und das ganze
Ja.
Kontext nicht kennt, denkt,
Ja.
okay, da ist aber einer, der besonders Gas geben will, genau.
Ja, okay. Das ist echt ein idealer Anschluss an die Folgefrage. Wenn du jetzt der heutige Kawa, was ist dein Treiber? Wofür stehst du morgens aus dem Bett auf?
Machen.
Machen.
Also Status quo ändern, Impact erzeugen, jetzt in meiner aktuellen Rolle sowieso, aber es war auch schon in meiner HR-Karriere-Rolle
Ja.
auch, also mir war nichts zuwider als zu verwalten. Also verwalten gehört zum Leben, gerade in Personalbereichen gehört dazu, geht nicht anders,
Ja.
aber es darf nicht so 50-50 sein, 50% gestalten, 50% verwalten. Die Praxis leider häufig ist so der Anteil der Verwaltung noch mehr größer, und weil da bewegt man sich nicht.
Ja.
Also das ist so mein Antrieb, sowohl privat als auch beruflich gestalten, Sachen zu machen, die man bis jetzt nicht angefasst hat, aus welchen Gründen auch immer, weil Angst, Tabu oder wusste man nicht oder wie auch immer.
Ja.
Und ja, damit weitergehen, also
Ja.
ein Status quo erschüttern.
Vielleicht ist das jetzt schon die Antwort auf meine nächste Frage, die ich mir so mal hier mit aufgeschrieben habe. Stichwort Perspektivwechsel. Du hast ja jetzt als Geschäftsführer der Charta der Vielfalt eine neue Perspektive eingenommen. Hat sich dadurch in deiner Wahrnehmung etwas verändert? Und wenn ja, was? Beziehungsweise wenn nicht, was nicht, warum nicht?
Gut, für mich war es jetzt das Thema D&I, als jemand, der Personaler war und auch viel in diesen Bereichen gemacht hat, ist jetzt nicht so was ganz Neues, wo man im Vergleich zu jemandem, der von Vertrieb, von Controlling dann D&I macht,
Ja.
so dass die Themen auch Menschen mir bekannt sind, die Denkweise, die Sprechweise und die Sachen, die wir gerade in Charta machen und zum Teil man sieht und dann auch sehen wird. Die
Ja.
unterscheiden sich dann allerdings nicht arg viel mehr als das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Nur, dass es damals auf ein Unternehmen begrenzt war und jetzt halt unternehmensübergreifend ist. Und natürlich im Doing, es macht einen Unterschied, ob du bei einem NGO arbeitest oder bei einem Konzern, das was Ressourcen angeht, natürlich
Ja.
Struktur etc. Aber also mit Ressourcenknappheit, weiß ich, wie man damit umgeht.
Ja.
Daher zum Teil vertraut ist, zum Teil auch Hunger, und weil die Aufgabe als Charta einerseits natürlich einschränkt, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Freiheit gibt, eben über einzelne Unternehmen oder Branchen hinaus Themen zu treiben und idealerweise Impact im Leben der Menschen zu erzeugen.
Mit dem Wissen, was du dir in all den Jahren angeeignet hast und mit dem Blick über die Unternehmen hinaus durch deine Tätigkeit ja auch in Gremien und Vereinen. Was ist denn mittlerweile für dich der Kern von gutem Diversity Management im Unternehmen?
Ein gutes Diversity Management zeichnet sich dadurch aus, dass man, also idealerweise, dass man sagt, eigentlich brauchen wir diese Abteilung nicht, weil das schon gelebter Alltag ist im Unternehmen. Ich weiß, Utopie, Vision, aber jetzt praxisnah, ein gutes Diversity Management zeichnet sich für mich dadurch aus, dass der CEO oder der Vorstand
eines Unternehmens regelmäßig von sich aus über diese Themen unterhalten will, Informationen haben will und fragen will, was kann ich tun, um die Dinge besser und anders zu machen. Und Umkehrschluss natürlich ist nicht so gut, wenn ausgerechnet deine eigene Leitung in der von Personalbereich mit dem neuen Management nichts anfangen kann, dein Tun, dein Treiben skeptisch sieht und von Unternehmen sagt, ja gut, das müssen wir machen, diese Gedöns, aber eigentlich gibt es Wichtigeres im Leben zu tun. Wir müssen schon gucken, dass wir gerade den Umsatz machen, Krise und so weiter und so fort. Und in Stuben, und ich, meine Stubenbesuche, die ich bis jetzt gemacht habe, sehe ich wirklich, genau was Sie gesagt haben, erlebt man auch in der Organisation, wo der CEO oder der Vorstand persönlich für das Thema einsteht und kein Lippenbekenntnisse sie ist macht, dann sieht man auch, dass D&I auch in der Organisation breit verankert ist, nicht nur auf D&I verantwortliche Schulter ist da, sondern geht in die Breite. Das Thema psychologische Sicherheit ist ein ganz anderer. Ja, aber insgesamt bin ich positiv. Ich habe jetzt kann keine repräsentative Zahl sagen, aber in meinen zahlreichen Besuchen kann ich sagen, die Vibration ist da, die Unternehmen wollen noch mehr in Sachen D&I sich engagieren. Also diese ganze Populismus und Co. hat jedenfalls bei den Unternehmen, wo ich da war, bis jetzt nicht so eine Ermüdung oder gar Abschreckung geführt.
Jetzt sind ja Unternehmen sozusagen ein wichtiger Teil im Leben jedes Menschen, also jeder Arbeit. Also, ne, wenn man im Arbeitsleben steht sozusagen, nehmen die ja auch einen großen Teil des Lebens ein. Und diejenigen, die in Unternehmen zum Beispiel mit dem Thema Diversity in Berührung kommen, durch Schulungen und alles Mögliche, die nehmen das ja auch mit nach Hause. Wenn man sich jetzt mal, wenn du dir mal überlegst, so die deutsche Brille in Anführungszeichen, die Brille für Deutschland aufsetzt, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du Deutschland auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaftskultur im Moment so einstufen?
Ja, auch hier um Denkfehler oder sowas zu umgehen. Sich auf Statistiken zu verlassen, nicht auf Anekdoten und eigene Beobachtungen. Ich würde sagen, wir sind bei 7. Manche würden sagen, vielleicht wir haben noch nicht mal 5 erreicht, je nach Dimension, die wir uns angucken. Aber man muss einfach vergleichen, vor 20 Jahren. Also, ob das, was ein Gottschalk jetzt sagt, vor 20 Jahren irgendjemanden gejuckt hätte. Und jetzt juckt es schon viele. Und man einfach guckt, Panels, durch ein nur mit Männern besetzen, ja. Heutzutage No-Go, kann sich keinen leisten. Vor 20, 25 Jahren war noch okay. Ist niemandem aufgefallen. Also, es ist, aus meiner Sicht haben wir gute Fortschritte gemacht. Wir haben noch viel vor uns und es darf ganz nicht so in Rückschritte kommen und manche Fauxpas und manche Sachen, lassen einen verzweifeln. Jedenfalls, dann manchmal denkt, was haben wir gemacht in den letzten 20 Jahren? Es hat sich praktisch nichts bewegt. Es ist immer nur das Gleiche. Aber wenn man nochmal die Statistiken sich anschaut, jedenfalls im Koffer bei Talk, muss ich sagen, es geht in die richtige Richtung. Bin positiv und optimistisch immer noch. Aber in dem Zusammenhang, du bist ja auch ein, also seit 87 Beobachter des Geschehens, auch von deiner Erfahrung zu profitieren. Wie siehst du denn das von 1 bis 10, die Entwicklung?
Ja, also als du eben gerade geantwortet hast, in dem ersten Teil deiner Antwort habe ich auch überlegt, ja, klar, fairer Ansatz ja auch zu gucken. Einmal der Vergleich in Deutschland innerhalb der vergangenen Jahrzehnte. Dann wäre natürlich auch ein Vergleich denkbar um uns herum. Wie hat sich das in unseren Nachbarländern entwickelt? Wie ist da der aktuelle Stand? Also, wenn ich es mit Zahlen auch beziffern würde, würde ich auch mich so bei 6 oder 7 ansiedeln, weil ich wirklich sage, wir haben schon einiges erreicht. Wenn wir uns die Zahlen angucken, jetzt nur in der Dimension Gender Equality als Beispiel, wenn wir uns die Allbright-Stiftung angucken, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Ich habe jetzt gerade gesehen, Ich glaube, es war heute, dass ich das gelesen habe, das erste Mal, dass mehr als ein Viertel Frauen in DAX-Vorständen sind. Das ist jetzt wahrlich eigentlich auch kein Grund, um Sektkorken knallen zu lassen mit 25%. Da sind wir ja noch weit von der Hälfte entfernt. Das ist die Hälfte der Hälfte. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt auch, wenn gesetzgeberisch was unternommen wird und die Unternehmen sich auf den Weg machen, dann geht was. Ja. Und es wird trotzdem noch Zugpferde in den Unternehmen brauchen, die über das deutlich hinausgehen, was der Gesetzgeber einfordert. Und das sind ja dann die Pioniere, so wie du es ja auch vorangetrieben hast. Insofern, ja, würde ich auch sagen, 6 oder 7, weil bis wir bei einer inklusiven Gesellschaft sind, wo es um migrantische Perspektive geht, wo es die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht, wenn wir sehen, wie hoch die Arbeitslosigkeit da immer noch ist bei Menschen mit Behinderung. Also da ist schon auch noch Luft nach oben.
Nach
Ja.
oben, definitiv, ja.
Ja. Kommen wir mal kurz zu deinem Buch. Das ist ja vielleicht auch die große Potenzialverschwendung. Das ist natürlich,
Was ist
was
das
ist
Thema?
denn die Kernbotschaft und die Zielgruppe des Buchs?
So, Zielgruppe. Ich glaube, das ist entweder ein Fehler gewesen oder ein Vorteil. Wir haben uns eben keine Gedanken gemacht, wer ist die Zielgruppe, was man normalerweise verlangt von Autoren. Also für wen
Okay.
schreibst du das, auch verkaufstechnisch und so.
Ja.
Wir haben uns umgekehrt darauf fokussiert, wo wir Potenzialverschwendung sehen und nicht, wer am Ende das Buch kauft. Und das aus meiner Perspektive, möglichst aus meiner beruflichen Perspektive und praktischen Beobachtungen und weniger, ich wünsche mir, dass die Welt so wird. Und deswegen ist das Buch so unterteilt, fängt natürlich mit dem Potenzialverschwendung im Arbeitsleben an, Stichwort Performance Management, Talententwicklung etc. Aber genauso geht es weiter mit dem Kapitel Migration, da verschwenden auch sehr viel Potenziale. Thema Bildungssystem nimmt viel Raum ein, weil dort verschwenden wir wirklich schriftlicherweise eine Menge Potenzial. Und Thema Digitalisierung. Und dann kommen wir auch im Buch zum Schluss zum Thema natürlich Diversity mit Fokus im Buch eher auf Age, also Altersdiversität. Und Gender Diversity auch, aber ein Schwerpunkt der Altersdiversität, weil im Hinblick auf demografischen Wandel sehe ich dort, dass wir auch sehr viel Potenzial verschwenden. Sei es dadurch, dass wir Menschen aus dem Arbeitsleben aus Kostengründen rausdrängen aktuell, sieht man bei den ganzen Altersteilzeit- und Vorruhestandsprogrammen von großen Konzernen, wodurch die kostentechnisch sanieren. Und auf der anderen Seite sehen wir da drin, wenn die Menschen ab einem bestimmten Alter wieder in den Arbeitsmarkt reinkommen, wie sie dann
Ja.
mit welchen Vorurteilen konfrontiert werden und wie schwer die haben reinzukommen mit praktischen Beispielen aus meiner eigenen Erfahrung. Also daher ist es weniger, an wen richtet sich, sondern wo habe ich Potenzialverschwendung gesehen und
Ja,
wo sehe
okay.
ich für jede jeweilige Potenzialverschwendung um Umkehrschluss auch die ungenutzten oder die verborgenen Chancen und
Ja.
dann mit konkreten Beispielen aus meiner Perspektive unterfüttert.
Also so eine Analyse, wo können wir anpacken, um Potenziale, die da sind, zu heben letzten
So
Endes.
ist es.
Ja. Wenn du einen Film über Diversity machen dürftest, und du dürftest dem Film, den du da machst, einen Namen geben. Welchen Namen würdest du einem Diversity-Film geben?
Boah, ja, Frank, du hast Fragen, ich muss mein langsames Denken hier anwerfen. Ein Film über Diversity.
Keine einfache Frage.
Keine einfache Frage. Ich überlege, also Diversity. Also ich versuche einzelne Wörter. Chaos verbinde ich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum Chaos, weil
Chaos.
Chaos. Ich glaube, ich verbinde, ich hab einen Antrieb, weil es wird auch Thema Vielfalt immer so klischeehaft manchmal dargestellt wird.
Im Sinne von, ja, wir müssen bunt und vielfältig sein, also friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen, alle haben sich lieb und so ein buntes Team zusammenschmeißen und dann sprudeln die Gewinne und die Profite gleich und so, alle haben sich
Ja.
lieb und du weißt aus eigener Erfahrung, ich auch, dass das natürlich schön wäre,
Ja.
aber genau Gegenteil passiert und deswegen braucht es D&I Management, damit aus dieser Verschiedenheit auch wirklich ein Mehrwert und Bereicherung entsteht. Und das habe ich ein bisschen Chaos, Vielfalt, Mehrwert, Bereicherung. Ja, also ich komme nicht auf einen Titel, auf die
Ja,
schnell der
ja.
Zeit, wenn ich schnell denke, aber ich, so in die Richtung würde es ein bisschen gehen.
Ja. Ich meine, über dein
Wie
Buch haben wir
würdest du deinen
gesprochen.
Film nennen? Sag mal, bin ich gespannt.
Ah.
Lernen.
Ich würde dann wahrscheinlich mit mir selbst anfangen und würde sagen, entdecke die Vielfalt in dir.
Das könnte der Titel deines neuen Buchs sein.
Ha, das wäre was.
Ja.
Wer bin ich und wenn ja, wie viele, gell?
Nee, das wollen wir nicht
Ja,
nochmal lesen, aber
ja,
das ist
ja.
eine dicke Vielfalt in dir, finde ich, als dein Projekt für 25 Frank.
Ja, das wäre was.
Hashtag No Pressure.
No pressure. Jetzt
Genau.
haben wir ja über dein Buch gesprochen. Das ist natürlich das Top-Sachbuch, wenn wir jetzt
Natürlich.
über das Thema Vielfalt
Ja.
sprechen. Aber würde dir spontan noch ein anderes Buch einfallen, was du sagst, was du unseren Zuhörerinnen empfehlen würdest?
Im Kontext Vielfalt.
Ja.
Na gut, also da kommt man ja nicht an das Standardbuch überhaupt auf dem deutschen Markt eher vorbei. Und du weißt, wen ich meine. Welches
Ja,
Buch?
ich ahne, wen du meinst. Soll ich spoilern, sozusagen?
Vielfalt im Employee Lifecycle, Diversity Management, ganzheitlich betrachtet, natürlich von Eva Voss und Sonja Württemberger.
Genau.
Klar, wie kann man da dran vorbeikommen?
Und
Gibt natürlich auch andere Bücher.
ungelogen, ich hatte es diese Woche auch schon wieder in der Hand und habe etwas nachgeschlagen. Also es sei
Siehst du.
allen, die jetzt hier zuhören und sich mit dem Thema Diversity beschäftigen und es noch nicht haben sollten, sei es gedanklich unter den Weihnachtsbaum gelegt, neben das Buch von Kawa
Natürlich,
sozusagen.
natürlich, genau. Nur zusammen
Ja,
macht das Sinn.
nur zusammen macht das Sinn.
Genau.
Was können denn ich und was können die Zuhörerinnen heute tun aus deiner Sicht, um im Hinblick auf die Diversity-Perspektive im beruflichen Umfeld morgen schon etwas zu verändern, zu prägen? Hast du da was so als...
Ja, Standardsachen. Ich glaube, man kann mit Basics anfangen immer wieder. Am schönsten wäre, wenn Sie so eine Übung Walk of Privilege teilnehmen würden. Das
Ja.
würde schon mal helfen, egal wem, ob hier geboren, nicht geboren etc., wenn wir unsere eigenen Privilegien bewusst wären. Und da gibt es auf der Seite von Karte der Vielfalt eine schöne Übung, gibt es auch woanders, ist auch kostenlos, kann man gern machen. Und da ist man schon mal einen Schritt weiter. Also erstmal sich überhaupt damit beschäftigen wollen und das rausfinden. Dann Thema Unconscious Bias natürlich ist auch kann man immer machen und aber vor allem habe ich im Leben gelernt, wenn man die Menschen anfangen sollten, sich mit den Bias insgesamt, mit Heuristik
Ja.
und Denkfehler beschäftigen, und dann haben wir verdammt viel gewonnen, weil wir gehen so durchs Leben verpeilt, es entstehen so viele Konflikte, Benachteiligungen, Diskriminierung, Vorurteile, weil wir nicht die Funktionsweise unseres Gehirns und Denkens im Bewusstsein, wenn möglichst viele Menschen sich dessen bewusst sind und auf Basis dessen dann denken, Werturteile bilden,
Ja.
miteinander umgehen, dann werden wir als Gesellschaft ganz weit. Deswegen, also wenn ich Schulausbildungsmaterialien zusammenstellen könnte, wäre das Thema für mich ganz oben auf der Agenda.
Um das in den Lernkanon mit aufzunehmen.
Genau, du beschäftigst dich auch, glaube ich, mit dem ganzen Heuristik, Denkfehler und sowas, oder? Hast du eine Empfehlung, wie man sich dem Thema annähern kann? Irgendein Buch oder so, was dir geholfen hat?
Jetzt zum Thema Vielfalt auch.
Vielfalt
Oder
und Heuristiken, also Denkfehler und Urteilsbildung und so.
jetzt erwischst du mich aber wirklich halbwegs auf dem falschen Bein. Also Ich kann mich jetzt nicht ganz umdrehen, um hinter mir in meine Schrankwand zu gucken, aber
Also,
ich wäre
vielleicht
jetzt
mein
spontane.
Lieblingsbuch bei sowas,
Ja.
also sowieso mein Bibel, das Buch aller Bücher überhaupt, ist immer noch Langsames Denken, Schnelles Denken von Daniel Kahneman. Kennst du es vielleicht?
Nein.
Okay, das
Ja.
war jahrelang Longseller, ist immer noch, glaube ich. Der Daniel Kahneman hat auch Nobelpreis bekommen für seine Arbeiten. Ein Streifzug durch Verhaltenspsychologie von den 70er Jahren bis jetzt. Und vieles, was wir unter Denkfehler verstehen, Heuristik, Framen und unsere Denkweise langsam und schnell ist, stammt von ihm. Und ich lese es wirklich immer wieder, weil auf der einen Seite ist es schon viel sehr kompakt. Auf der anderen Seite auch praxisnah kann man sehr viel damit anfangen. Also für alle Zuhörende herzlichst empfohlen. Ich bin mir ganz sicher, man wird es nicht bereuen. Man darf nur nicht aufgeben. Nicht aufgeben in den nächsten vielleicht 30, 40 Seiten, wenn es um
Ja.
System 1, System 2 geht. Wenn ihr das überwunden habt, dann habt ihr viel Spaß. Oder wenn man sagt, das ist mir zu kompliziert, dann die Kunst des klaren Denkens. Rolf Dobbelee. Er hat so 101 Denkfehler
Ja.
an praktischen Beispielen zusammengefasst. Und lach nicht. Ich glaube, das Buch ist bei uns in Gästetoilette. Ich weiß auch nicht, wer dahin bei uns hingetan hat. Ja, also das kann ich empfehlen. Ist auch ein Handbuch.
Sehr gut.
Günstig. Stellert man es durch.
Ja. Also was, wenn es um das Thema geht, so auf den Weg machen und sich Sachen auch bewusst machen, fand ich, da gucke ich auch immer wieder rein, von Gerald Hüther, wer wir sind und wer wir sein könnten, wenn ich jetzt den Titel
Ja.
richtig zitiere, aber
Sehr
sinngemäß
gut.
in die Richtung.
Ja.
Und da ist auch vieles drin zum Thema auch, warum wir oft so handeln, wie wir handeln, weil wir es so gelernt haben, ne, in unserer Sozialisation. Und ja,
Du sagst es.
Kawa, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Es hat mir eine große Freude gemacht. Ich
Ebenfalls.
wünsche dir und deiner Familie noch ein paar schöne Tage in der Adventszeit und dass ihr das Jahr gut zu Ende bringt und gesund und munter in das neue Jahr startet.
Vielen herzlichen Dank, Frank, für die Gelegenheit. Du hast mir ein paar Sachen zu denken wieder mitgegeben und das macht einen sehr guten Interview oder einen Podcast aus, dass das nicht endet, sondern erst anfängt. Und das meine ich ernst. Ich muss jetzt überlegen, das nächste Mal, wie ich so ein Buch nennen würde, wenn ich oder ein Film, wenn es
Ja.
um Diversity geht. Dir auch wünsche ich eine frohe Feiertage allen Zuhörenden auch
Ja.
und wir sehen und hören uns nächstes Jahr wieder. Okay?
Genau. Und euch da
Danke.
draußen, lasst die Vielfalt wirken. Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war für heute alles Inklusion. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Euer Podcast für ein inklusiveres Miteinander. Alle Infos zu dieser Folge und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge und eine Bewertung des Podcasts auf eurer Plattform. Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Themen und InterviewpartnerInnen sind mir willkommen. Und zu guter Letzt, abonniert diesen Podcast und verpasst nicht die kommende Folge am nächsten 21. des Folgemonats.